Der Herr kann aus seinem göttlichen Wesen heraus, das die Güte, Liebe und Barmherzigkeit selbst ist, nicht mit jedem Menschen auf die gleiche Weise verfahren. Das ist ihm deshalb nicht möglich, weil das Böse und das daraus hervorgehende Falsche hindernd im Wege steht und seinen göttlichen Einfluss nicht nur erlahmen lässt, sondern geradezu zurückstößt. Das Böse und das aus ihm resultierende Falsche gleichen schwarzen Wolken, die sich zwischen die Sonne und das Auge des Menschen schieben und die Helligkeit und Heiterkeit des Lichtes wegnehmen, obschon die Sonne unausgesetzt die Wolken zu zerstreuen trachtet. Denn sie steht hinter ihnen und wirkt und lässt zuweilen auch ein wenig mattes Licht durch einzelne Öffnungen ins Auge des Menschen fallen. Auch in der geistigen Welt ereignet sich ein Ähnliches. Hier ist die Sonne, der Herr und die göttliche Liebe. Und das Licht, das göttliche Wahre. Die schwarzen Wolken, das Falsche aus dem Bösen. Und das Auge, der Verstand. Befindet sich hier jemand in einem dem Bösen entspringenden Falschen, so umgibt ihn eine solche Wolke, schwarz und dicht, je nach dem Grade des Bösen. Aus diesem Vergleich kann man erkennen, dass die Gegenwart des Herrn unaufhörlich bei jedem vorhanden ist, jedoch verschieden aufgenommen wird. Wir können daher feststellen, dass der Mensch das Böse von der Hölle und das Gute vom Herrn her tut. Weil nun aber der Mensch glaubt, er tue alles, was er tut, aus sich, darum hängt ihm das vollbrachte Böse an, als ob es sein eigen wäre. Und darum ist der Mensch der Urheber seines Bösen und in keiner Weise der Herr. Das Böse eines Menschen ist seine Hölle, denn es bleibt sich gleich, ob man nun sagt, das Böse oder die Hölle. Weil nun der Mensch selbst Ursache seines Bösen ist, so bringt er sich auch selbst in die Hölle und nicht der Herr. Weit davon entfernt, den Menschen in die Hölle zu werfen, befreit ihn der Herr vielmehr davon in dem Maß, wie er seinem Bösen widersteht und sich ihm nicht unterwerfen will. Des Menschen ganzer Wille und seine ganze Liebe bleiben bei ihm nach dem Tode. Hieraus ist ersichtlich, dass der Herr niemanden in die Hölle wirft, vielmehr jeder sich selbst, nicht allein während er in der Welt lebt, sondern auch nach dem Tod, wenn er unter die Geister kommt. Deshalb stürzt sich der Mensch nach dem Tode selbst in die Hölle. Doch jeder, der eine geradezu brennende Liebe zum Bösen dazu treibt, erweckt den Eindruck, als ob er kopfüber hinabgestürzt würde. Dieser Anschein lässt es so aussehen, als ob er durch göttliche Gewalt hinabgestoßen würde. Jedoch geht jeder aus eigenem Antrieb hinein. Alle Bewohner der Hölle sind dem Bösen und dem daraus hervorgehenden Falschen verfallen. Es gibt dort niemanden, der dem Bösen verfallen und zugleich wahr wäre. In der Welt kennen die meisten Bösen die geistigen Wahrheiten, das heißt die Wahrheiten der Kirche, haben sie sie doch von Kindheit an und später auch aus der Predigt und der Lektüre des Wortes gelernt, um in ihrem Sinne zu reden. Werden diese Menschen in ihr Inneres, folglich in ihr Böses versetzt, so können sie nichts Wahres mehr sprechen, sondern nur noch Falsches, weil sie aus ihrem Bösen reden. Es ist nämlich unmöglich, aus dem Bösen heraus Wahres zu reden, weil dann der Geist nur noch sein eigenes Böses ist und aus dem Bösen nur Falsches hervorgehen kann. Jeder böse Geist wird, ehe er in die Hölle geworfen wird, in diesen Zustand versetzt. Es wird als Abödung vom Wahren und Guten bezeichnet. Diese Abödung ist nichts anderes als ein Eingelassenwerden in die inneren Bereiche, also in das eigene des Geistes oder in den Geist selbst. Wenn der Mensch nach dem Tode diese Stufe erlangt, ist er nicht mehr ein Menschengeist, wie er es in seinem ersten Zustand war, sondern er ist nun wirklich ein Geist. Ein echter Geist ist er, sobald er ein Gesicht und einen Leib hat, die seinem Inneren, das heißt seiner Gesinnung, entsprechen. Wenn also seine äußere Gestalt ein Abdruck oder ein Abbild seiner inneren Bereiche geworden ist. Er wird daher nun auf den ersten Blick als der erkannt, der er tatsächlich ist. Keineswegs nur an seinem Gesicht, sondern auch an seinem ganzen Leib, sowie an seiner Sprache und seinen Gebärden. Der Geist wird nun wie von selbst zu seinen Gesinnungsgenossen hingezogen. Er folgt seiner eigenen Neigung und deren Lust. Nur so findet er sein eigenes Leben und atmet aus freier Brust, was ihm sonst nirgends gelingt. Man muss wissen, dass die Kommunikation mit anderen in der geistigen Welt von der Zuwendung des Angesichts abhängt und dass jeder ständig diejenigen vor Augen hat, die mit ihm die gleiche Liebe teilen. Und das bei jeder Wendung des Leibes. Darin liegt die Ursache, weshalb sich alle höllischen Geister vom Herrn abwenden und sich jenen dunstigen und verfinsterten Körpern zukehren, die dort anstelle der irdischen Sonne und des irdischen Mondes stehen. Während sich alle Engel des Himmels dem Herrn als der Sonne und dem Mond des Himmels zuwenden. Damit steht fest, dass sich alle Bewohner der Hölle dem Bösen und dem daraus resultierenden Falschen ergeben und sich auch den entsprechenden Arten der Liebe zugewendet haben. Die Gesamtgestalt der Hölle wurde mir nicht zu sehen gegeben. Ich durfte aber öfters sehen, welche Gestalt die einzelnen Höllen und die höllischen Gesellschaften haben. Denn an den Eingängen, den sogenannten Höllenpforten, erscheint meistens ein Scheusal, das ein allgemeines Bild der betreffenden Bewohner vermittelt. Ihre Wutausbrüche werden bei dieser Gelegenheit durch derart entsetzliche und grässliche Dinge vorgestellt, dass ich darüber nicht berichten möchte. Man sollte sich jedoch klar machen, dass die höllischen Geister zwar im Lichte des Himmels so aussehen, sich aber untereinander als Menschen erblicken. Infolge der Barmherzigkeit des Herrn dürfen sie einander nicht als eben solche Scheußlichkeiten erscheinen wie den Engeln. Aber sobald nur ein wenig Licht aus dem Himmel eingelassen wird, zeigt sich, dass dies auf Täuschung beruht. Verwandelt es doch jene menschlichen Gestalten umgehend in die Ungeheuer, die sie an und für sich sind. Alles erscheint nämlich im Licht des Himmels so, wie es an und für sich ist. Darum fliehen sie auch das Licht des Himmels und stürzen sich in ihr eigenes Licht hinab, das dem Schein glühender Kohlen und gelegentlich auch brennenden Schwefels gleicht. Doch auch dieser Schein wird zu schwarzer Finsternis, sobald nur ein Strahl des himmlischen Lichtes einfällt. Aus diesem Grunde heißt es, in den Höllen herrsche Dunkel und Finsternis. Und Dunkel und Finsternis bedeuten das Falsche aus dem Bösen, wie es in der Hölle herrscht. Die Selbstliebe. Sie besteht darin, nur sich selbst wohlzuwollen und niemand sonst. Nicht der Kirche, nicht dem Vaterland, nicht irgendeiner menschlichen Gesellschaft, es sei denn um seiner selbst willen. Jenen dient der Eigensüchtige nur um des eigenen Rufes, der eigenen Ehre und des eigenen Ruhmes willen. gehen diese nicht aus dem geleisteten Dienst für ihn hervor, so spricht er in seinem Herzen, was liegt schon daran, warum sollte ich, was springt für mich dabei heraus? Und so unterlässt er ihn. Damit ist klar, wer in der Selbstliebe befangen ist, liebt nicht die Kirche, das Vaterland und die Gesellschaft, irgendeine nützliche Funktion, sondern sich selbst allein. Angenehm ist ihm nur die Lust der Eigenliebe. Und weil die Lust, die einer Liebe entspringt, das Leben des Menschen bildet, so besteht sein Leben nur aus einem selbstsüchtigen Leben. Ein solches Leben ist aber an sich betrachtet nur böse. Wer sich liebt, der liebt auch die, die ihm nahestehen, insbesondere seine Kinder und Verwandten, im weiteren Sinne alle, die eins mit ihm ausmachen und die er seine Leute nennt. Die einen wie die anderen zu lieben, bedeutet auch, sich selbst zu lieben. Erblickt er sie doch gleichsam in sich und sich in ihnen. Zu denen, die er seine Leute nennt, gehören auch alle, die ihn loben, ehren und verehren. Wer in der Selbstliebe befangen ist, will, dass Kirche, Vaterland und die menschlichen Gemeinschaften und die Mitbürger ihm dienen, nicht aber umgekehrt. Er stellt sich über sie und sie unter sich. In dem Maße, wie sich jemand der Selbstsucht ergibt, entfernt er sich daher vom Himmel, weil er sich von der himmlischen Liebe entfernt. Im selben Maß, in dem sich jemand der himmlischen Liebe hingibt, wird er vom Herrn geführt. Himmlische Liebe aber besteht darin, nützliche und gute Werke zu lieben und seine Freude daran zu haben. Selbstliebe aber besteht darin, nützliche und gute Werke aus Eigensucht zu tun. Daraus folgt ebenfalls, soweit der Mensch sich selbst liebt, entfernt er sich vom Göttlichen und damit auch vom Himmel. Von sich selbst geführt werden heißt, aus seinem eigenen geführt werden. Das eigene des Menschen aber ist nichts als Böses. Die Liebe zu sich selbst ist das Gegenteil der Liebe zum Nächsten, wie man aus dem Ursprung und Wesen dieser beiden Liebesarten ersehen kann. In einem eigensüchtigen Menschen beginnt die Liebe zum Nächsten bei ihm selbst, erklärt er doch, ein jeder sei sich selbst der Nächste. Von ihm aus, als dem Mittelpunkt, erstreckt sich seine Liebe auf alle, die mit ihm übereinstimmen und nimmt ab, je weniger eng sie in Verbindung zu seiner Selbstliebe stehen. Im Gegensatz dazu nimmt die geistige Liebe zum Nächsten ihren Anfang beim Herrn. Von ihm aus, als dem Mittelpunkt, breitet sie sich über alle aus, die mit dem Herrn durch Liebe und Glauben verbunden sind. Ferner, die vom Menschen und seinem eigenen ausgehende Nächstenliebe ist fleischlicher, die vom Herrn ausgehende dagegen ist himmlischer Natur. Mit einem Wort, die Selbstliebe bildet bei einem Menschen, der sich ihr ergeben hat, das Haupt. Die himmlische Liebe die Füße, auf die er sich stellt. Dient ihm aber die himmlische Liebe nicht, so tritt er sie mit Füßen. Darum sieht es auch so aus, als ob alle, die in die Hölle geworfen werden, mit dem Kopf voran hinabgestürzt würden, während ihre Füße nach oben dem Himmel zuweisen. Im Wesen der Selbstsucht liegt ferner, dass sie im selben Maß voranstürmt, wie man ihr die Zügel schießen lässt. Das heißt, ihre äußeren Fesseln lockert. Nämlich die Furcht vor dem Gesetz mit seinen Strafen, vor dem Verlust des guten Rufs, der Ehre, des Gewinns, der Stellung und des Lebens. Bis sie schließlich nur noch über die ganze Welt, sondern über den ganzen Himmel, ja selbst über das Göttliche herrschen möchte. Sie kennt keine Grenze und kein Ende. Bei jedem Menschen liegt das verborgen, der sich der Selbstliebe ergeben hat. Auch wenn es in der Welt, in der ihn die genannten Zügel hemmen, nicht offen zutage tritt. Man sieht es aber an den Machthabern und Königen, die keine solchen Fesseln und Beschränkungen kennen. Sie stürmen immer weiter, unterwerfen sich, soweit es ihnen gelingt, ganze Provinzen und Reiche und trachten nach schrankenloser Macht und Herrlichkeit. Die Liebe zum Herrschen besteht bei jedem Geist auch nach seinem Leben in der Welt fort. Wer aber in der Welt aus Selbstliebe geherrscht hat, wird nach dem irdischen Leben zum verachteten Sklaven der Hölle. Die Weltliebe dagegen ist der himmlischen Liebe nicht in so hohem Grade entgegengesetzt, weil nicht so viel Bosheit in ihr verborgen liegt. Sie besteht darin, das Vermögen anderer auf jede denkbare Weise an sich bringen zu wollen, sein Herz an Reichtum zu hängen und sich durch die Welt von der geistigen Liebe, also von der Nächstenliebe, dem Himmel und dem Göttlichen abwenden und abbringen zu lassen. Es gibt jedoch viele Variationen dieser Liebe. Liebe zum Reichtum, um dadurch zu Ehren zu gelangen, auf die es einem alleine ankommt. Liebe zu Ehren und Würden, um durch sie zum Reichtum zu kommen. Liebe zum Reichtum, um der vielfältigen Genüsse willen, an denen man in der Welt seine Freude hat. Liebe zum Reichtum, um des Reichtums willen, wie sie die Geizigen hegen, und so weiter. Der Zweck, den man mit dem Reichtum verbindet, ist sein Nutzen. Und der Zweck oder der Nutzen bestimmt die Art der Liebe. Denn jede Liebe ist so beschaffen wie ihr Endzweck, weil alles Übrige nur als Mittel dient.